Ich war ja schon jahrelang nicht hier. Also dies Jahr noch nicht, sagen wir es mal so. Letztes Jahr im Dezember gefühlt habe ich gedacht, es wäre länger gewesen, als ich die Tage etwas vorbereitet habe und dachte, jetzt wird Zeit, mal wieder nach Borken zu kommen. Dass ihr mich dann aber gleich testet, wie aufmerksam ich bin, das hatte ich nicht erwartet. Ich bin hier so schön auf den Parkplatz gefahren und dachte, oh, der ist aber schön leer heute. Haben wir extra mir so viel Platz gelassen, hab geparkt. Vielen Dank für den Hinweis. Ich konnte noch umparken. Ich hätte wahrscheinlich aus Ausrede genommen, ich bin in den Gottesdienst gegangen, bevor ich nachher in den Laden einkaufen gehen wollte. Ich weiß aber nicht, ob sie das akzeptiert hätten.
Nee, hätten sie wahrscheinlich nicht, vor heute Sonntag
ist. Ah, das, ich gehe immer etwas früher einkaufen, hätte ich dann gesagt. Aber so ist das mit Anleitungen und Schildern, die da stehen. Ich habe gedacht, ich frage mal, wer gerne IKEA-Möbel aufbaut und die Anleitung so toll findet. Ah, es gibt sogar Handzeichen hier, sehr gut. Also es gibt ja manche, die lesen die gern und andere verzweifeln und wissen noch nicht mal, wie rum sie die halten sollen. Ist das jetzt oben oder unten? Das ist ja tatsächlich alltagstauglich oder auch nicht. Der Vorteil ist ja, hält man sich nicht an diese Aufbauanleitung, steht der Schrank schief. Hält man sich dran, klappt das meistens. Und so ähnlich ist es auch mit dem Jakobusbrief, in dem ich in diesem Jahr eigentlich einsteigen wollte und mit euch, wenn wir noch ein paar Sonntage zusammen haben, mal durchgucken, wie so Alltagsevangelium aussieht. Also wie Glaube tatsächlich stattfinden kann. Jakobus versucht das herunterzubrechen und möglichst einfach den Menschen zu erklären, beziehungsweise den anderen Christen zu erklären, was für sie gut ist. Oh, Dankeschön. Wie man den Glauben tatsächlich alltäglich lebt, eben wie so eine Anleitung. Wer Lust hat, die Bibel aufzuschlagen, kann gerne mitlesen. Jakobus 1, wir lesen jetzt einmal den ganzen Text durch und dann gehen wir tatsächlich einmal von oben bis unten durch. Deswegen gibt es auch keine PowerPoint heute, sondern wir bleiben einfach an dem Text, gehen den durch und versuchen zu verstehen, was Jakobus beziehungsweise Gott uns durch sein Wort sagen will. Ich habe hier die Hoffnung für alle. Insofern klingt das vielleicht ein bisschen anders, je nach Übersetzung. Jakobus 1, 19 bis 27. Bei mir ist es überschrieben mit echte und falsche Frömmigkeit. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jedermann zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nun hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, was er gesehen hat. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Wort, mit Gottes vollkommenem Gesetz, das durch Christus gegeben ist und frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in der Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Ein doch einfacher Text, ziemlich klare Worte, ziemlich klar formuliert, worum es geht. Und doch habe ich, glaube ich, dir geschrieben, ist es schwer, Christ sein, oder ist es einfach, Christ sein? Eigentlich, es klingt ja so plausibel hier. Jakobus schreibt es hier an die Geschwister, an die anderen jüdischen Christen, die außerhalb Israels leben. In der Diaspora heißt das im Theologischen, also in der Zerstreuung leben. An die wendet er sich hier und versucht ihnen deutlich zu machen, wie sie ihren Alltag gestalten sollen. Eben nicht, wie der Sonntag funktioniert, wo wir Gottesdienst feiern, sondern wie es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag funktioniert. Und das ist die Herausforderung, die er hier seinen Geschwistern mitgibt. Also Gemeinden, die in Verfolgung sind, die leben, wo sie nicht gern gesehen sind, wo sie als Fremde wahrgenommen werden. Und trotzdem sollen sie so glauben, wie Jakobus das hier sagt. Manche Schreiber sagen, das ist so ein bisschen Antipol gegen dem, was Paulus sagt. Die meisten finden dann aber raus, dass das gar nicht so ist. Paulus beschreibt, dass wir aus Gnade leben und wie wir errettet werden. Und Jakobus schreibt, wie wir dann als Errettete durch den Alltag kommen. Wie wir dann als Errettete leben sollen. Also das sind zwei Seiten einer Münze. Wie Glaube aussieht, wie er montags funktioniert, das möchte Jakobus uns sagen. Vers 19, denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, ist schon mal gut, dass hier nicht nur die Brüder angesprochen sind, sondern bewusst auch die Schwestern. In manchen Texten lesen wir nur Brüder und dann kann sich irgendeiner versuchen, da rauszuwendeln. Heute nicht. Heute sind tatsächlich alle gemeint. Seid sofort bereit, jedermann zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr redet. Hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Ein Vers, der es in sich hat. Im Falle von einer Kommunikationsschulung könnte man diesen Vers natürlich auch nehmen. Es ist doch immer gut, erstmal zuzuhören. Wer würde das nicht sagen? Der Glaube beginnt aber hier im Alltag mit dem Zuhören auch auf Gottes Wort. Jakobus ergänzt es hier und sagt, wenn ihr als Christen lebt, auch in weit weg vielleicht von eurer Heimat, dann fangt nicht an, eure eigene Meinung zu bilden, sondern hört darauf, was die anderen euch erzählen, weil die hatten ja nur ein paar Schriftrollen, nicht jeder konnte lesen, also wurde sich viel erzählt, wurde sich viel weitergegeben. Und deswegen sagt er hier, der Glaube beginnt mit Gottes Worten und nicht mit deiner Meinung, mit dem, was du denkst, was da drin steht. Und das ist wahrscheinlich der größte Punkt heute Morgen, wie man anfängt, miteinander zu reden, zu kommunizieren, indem man tatsächlich aktiv zuhört, was der andere denn sagt. Machen wir das nicht? Wahrscheinlich sind wir manchmal schon auf der Überholspur, wenn uns jemand etwas erzählt. Wir überholen den schon und wissen eigentlich schon, was er sagen will, und wir wissen schon, was wir dann sagen wollen, und wir hören gar nicht so aktiv zu. Und ich befürchte, dass uns das manchmal auch geht, wenn wir die Bibel aufschlagen. Wir haben vor ein, zwei Jahren mal wieder so gemacht, dass wir in einem Jahr die ganze Bibel durchgelesen haben. War alles schon gelesen. Aber dann kommt man an so Stellen, sagen wir Zachäus oder der verlorene Sohn, und jeder, der schon 20, 30, 40 Jahre im Glauben ist oder vielleicht noch länger, der sagt, die kenne ich doch. Und lese ich dann wirklich diesen Text? Oder überspringe ich jedes zweite, dritte, vierte, fünfte Wort oder vielleicht manchmal ein paar Sätze, weil ich ja doch sowieso schon weiß, was rauskommt. Jakobus sagt, wenn ihr den Glauben ernst nehmt, dann fangt an, erstmal gute Zuhörer zu sein. Und nicht mit eurer Meinung im Kopf und nicht mit dem, was euch schon vorschwebt, sondern tatsächlich mit dem aktiven Zuhören. Oft sagen man ja, Zuhören ist so passiv. Aber hier ist Zuhören tatsächlich als Aktivposten für Christen gemeint, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen oder auch miteinander zu reden und zu sagen, was hat mir das denn jetzt tatsächlich zu sagen? Zuhören im Glauben ist also keine passive Handlung, sondern das ist tatsächlich der Punkt, wo Veränderung beginnt. Klingt fast so einfach. Wir könnten auch hier schon jetzt Schluss machen und sagen, wenn wir alle richtig zuhören, wüssten wir an vielen Stellen, wie das Leben gut funktioniert. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Danach steht, ihr sollt nicht sofort reden. Überlegt genau, bevor ihr redet. Da habe ich mir so eine Situation vorgestellt, wo so ein Kind erwischt wird und dann gefragt wird, was hast du da gemacht? Und überleg dir genau, was du jetzt sagst. Weil wir eigentlich vielleicht schon wissen, was dahinter steht. Aber es ist tatsächlich so, dass Jakobus hier von Gott den Auftrag hat, die Christen ihre Sinne zu schärfen und zu sagen, plapper nicht einfach, red nicht einfach los, sondern überleg genau, was du sagst. Im Sinne von, was ist denn mein Gegenüber? Wer sagt mir das denn jetzt? Was kann der das überhaupt verdauen, was ich ihm sagen würde? Kann der überhaupt damit umgehen, was ich ihm sage? Ist der fit genug, reif genug oder ist vielleicht ganz sensibel? Sofortiges Reden, sagt man in der Kommunikation, ist oft oberflächliches Reden, weil man eben nicht genau zugehört hat und an einem Stichwort stehen bleibt und da gleich einsetzt und redet. Und das ist eben im Glauben auch etwas, was Jakobus hier, wo er die Sinne schärfen möchte und sagen will, hört doch zu, betet miteinander, redet miteinander, aber dann, wenn einer redet, dann soll er sich genau überlegen, was er sagt, im Sinne von, ist das hilfreich? Tut das überhaupt gut? Und langsam ist hier tatsächlich eine Qualität. Ich kann mich an eine Situation mal bei unseren Jungs, als sie klein waren, erinnern, dass irgendeiner richtig was ausgefressen hat, ich nach Hause kam und es jetzt darum ging, eine Strafe zu machen. Also zu überlegen, was denn jetzt die Strafe ist. Und ich war in dem Moment überfordert. Hab dann zum Glück, glaube ich, oder vielleicht mit Gottes Führung würde man wahrscheinlich eher sagen, gesagt, ich schlafe mal eine Nacht drüber und entscheide das morgen. Und ich glaube, dass das ein ganz weiser Entschluss gewesen ist, der gar nicht von mir kam. Aber darüber nachzudenken, etwas mitzunehmen und zu sagen, ich denke drüber nach und melde mich bei dir, ist ein Qualitätskennzeichen. Weil manchmal sind wir in Situationen überfordert. Und wenn wir einfach losreden, die Worte holen wir nicht wieder rein, steht an anderer Stelle in der Bibel. Wir müssen darauf achten, dass das, was wir sagen, bedacht hat, dass es hilfreich ist, dass es gut ist. Und was nicht gut ist, ist tatsächlich im Zorn reden. Und auch da ist es ganz wichtig, oft mal eine Nacht drüber zu schlafen. Wisst ihr, wenn man mal so aufbrausend ist, wenn gerade was Schlimmes passiert ist, wenn man gerade einen Schuss vorm Bug gekriegt hat, dann möchte man sich wehren. Hier steht Zorn. Ich sag mal, im Borken ist doch niemand zornig, oder? Also nicht offiziell zumindest. In Königsborn wäre ich mir da nicht so sicher bei uns, weil da kann man schon mal in Rage kommen, wenn man einem das dritte Mal was gesagt hat und der macht es wieder nicht. Oder wir haben doch schon fünfmal drüber gesprochen und wieso fängt er wieder mit dem Thema an? Zorn ist hier für Jakobus eine Situation, die auf jeden Fall nicht mit Gottes Handeln zusammenzubringen ist. In der Kommunikation sagt man auch hier, Zorn hat vier Probleme. Das erste Problem ist, ich will entscheiden, was gut und richtig ist. Wenn ich zornig bin, dann bin ich der Maßstab, der entscheidet. Und ich sage jetzt dem anderen, was richtig ist. Zorn nimmt uns diese Sichtweise, eigentlich Gottes Stellvertreter zu sein. Zu sagen, im Christen, im Glauben, ich will ihm was Gutes tun. Die Rache ist mein, heißt es an anderer Stelle in der Bibel. Da sagt Gott das, wenn es darum geht, sich zu rächen, brauchen wir das nicht machen. Nein, wir sollen es gar nicht machen. Es ist Gottes Sache. Es zerstört zweitens Beziehungen. Zorn hat immer was mit Eskalation, mit Streit zu tun. Zorn ist nie eine Situation, in der man sich in Ruhe zusammensetzt, sondern immer, wo was aufbrausend ist. Der Zorn, so heißt es hier im Text, bewirkt nichts, was Gott will. Deswegen müssen wir uns bremsen, deswegen müssen wir uns zurücknehmen. Und drittens, Zorn macht blind. Da steht in Matthäus 7, Vers 3, ja der gute Vers, doch du siehst nur den Splitter im Auge deines Bruders. Wie geht's weiter? Aber den Balken, den Riesen vor meinem eigenen Auge, der mich verdeckt, der mich im Grunde in der Situation blind macht, den nehme ich nicht wahr. Und deswegen ist Zorn nie etwas, was in uns, in unserer Gemeinde zulässig sein sollte. In unserer Kommunikation gar nicht vorkommen kann. Und das vierte, Zorn widerspricht Gottes Art, barmherzig zu sein. 2. Mose 34 steht, der Herr ist barmherzig und gnädig. Und dann steht weiter, langsam zum Zorn und reich an Güte. Also es passt nicht in Gottes Wesen, zornig zu sein, als zorniger Mensch, als zorniger gegenüber aufzutreten. Und deswegen nimmt Jakobus das auf und sagt, arbeitet miteinander, achtet aufeinander und macht es nie im Zorn. Zorn zerstört immer und Gott will heiligen. Und dann in Vers 21 geht es weiter, das steht, und dann trennt euch von der Schuld und allem Bösen. Das werden wir wohl nicht schaffen. Aber ich würde es anders formulieren, entscheide dich doch, wie du leben willst. Nicht im Sinne von ohne Sünde zu leben, das werden wir nicht schaffen. Aber zu sagen, ich versuche es wenigstens. Wir kommen beim Abendmahl ja nicht zusammen als Christen, die keine Fehler machen, sondern wir kommen am Abendmahl zusammen als Christen, die verstanden haben, ich bin von der Gnade Gottes abhängig. Und so möchte ich leben. Und diese Entscheidung habe ich mal getroffen. Für mein Leben, für die Zukunft. Entscheidet euch für Gottes Seite, so heißt es hier, und trennt euch von Schuld. Wann war deine Entscheidung für Gott? Schon lange her? Vielleicht vor kurzem erst? Entscheide dich neu, wie du leben willst, sagt Jakobus hier. Entscheide dich neu für das Gute oder für das Böse. Und das meint jeden von uns. Weil es doch scheinbar ein laufender Prozess ist, sich zu verändern, sich darauf einzustellen. Und dann steht weiter, ein Same ist in dich hineingepflanzt. Also Gott hat das in uns hineingelegt, dass wir eigentlich das Gute tun wollen. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden, wonach richte ich mich aus. Und dann kommt der Vers 22. Nur hören bringt nichts, sondern auch das Tun. Wisst ihr, wie Erich Kästner das ausgedrückt hat? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich habe eigentlich auf dem Weg hierher gedacht, dass ich mich geärgert habe. Ich hätte euch ein Schild mitbringen können, so auf DIN A3 drucken können. Das hätten wir hier an die Tür gehängt. Und beim Rausgehen hätte das noch jeder gelesen. Das wäre gut. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Jakobus bringt es hier auf den Punkt und sagt, ihr betrügt euch selber, wenn ihr sonntags Christsein lebt und in der Woche das keiner merkt. Erich Kästner hat das geschrieben, wo es darum geht, Moral muss durch Taten bewiesen werden. Also Ethik, Moral ist nur Meinung, ist nur Wort, wenn es nicht gelebt wird. Und so sagt Jakobus auch, allerdings genügt es nicht, in Vers 22 seine Botschaft nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere mit deutlichen Worten ist Selbstbetrug. Wenn wir das, was wir sonntags aufnehmen, was wir von Gottes Wort aufnehmen, auch in der Woche nicht weitergeben, betrügen wir uns selber. Und dann kommt hier das Beispiel, ich verstehe nicht, warum hier ein Mann genannt wird, der in einen Spiegel guckt, weitergeht und nicht mehr weiß, was er gesehen hat. Kennen wir so eine Situation? Wir nehmen was auf, wir sehen was, gehen aber weiter fast wie unbeteiligt. Da fehlt etwas. Da fehlt die Reflexion von dem, was ich aufgenommen habe. Und das möchte Jakobus uns so nahe bringen und sagen, fang doch an, dein Leben anders zu leben. Guck in den Spiegel, was du siehst. Also reagier auf das, was da kommt. Der Hörer, der schaut in den Spiegel, geht vorbei. Wie viel Podcast hast du die Woche gehört oder wie viel YouTube-Videos gesehen? Wie viel Predigten vielleicht noch gehört in letzter Zeit? Gott geht es nicht darum zu sagen, du musst ganz viel davon machen, sondern das, was wir lesen, was wir hören, soll uns verändern, soll uns in Bewegung setzen. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich vollzufüllen mit einer Predigt nach der anderen. Scheint Jakobus hier so im Hintergrund zu sagen. Gott will, dass wir das tun. Na, ein Auto zu kaufen. Ein Auto zu kaufen, die Bedienungsanleitung zu lesen und nicht damit zu fahren. Was würden wir so jemandem sagen? Das ist doch Quatsch. Ist doch am Ziel vorbei. Jakobus sagt, beschäftigt euch nicht wochenlang mit den Bedienungsanleitungen. Letztlich schon auch mit dem Bibellesen, aber da hängt der Vergleich. Aber setzt euch ins Auto und fahrt damit. Das ist seine Anforderung hier an das Christsein. Verheißung liegt auf dem richtigen Tun. Denn ganz anders, so heißt es in Vers 25, ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch der danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das nur durch Christus gegeben ist und frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Also das, was wir hören und was wir umsetzen von dem Gehörten, dazu tut Gott noch obendrauf sein Segen. Nicht das, was wir aus der eigenen Meinung gerne sagen und jemanden mal endlich loswerden wollen, sondern das, was wir erkannt haben aus dem Willen Gottes. Die können sich glücklich schätzen und nicht wie so ein Automat, wo ich oben Geld reinwerfe und unten kommt Segen raus. Aber mit dem Zuspruch Gottes, wenn du verstehst, was ich dir sage, dann werde ich alles, was du damit tust, auch tatsächlich belohnen, segnen. Vielleicht könnt ihr das in Gedanken ergänzen. Ich habe hier vier Sachen mitgebracht. Wir bauen ein Haus, aber ob es unser Zuhause wird, liegt an Gottes Segen. Wir fangen eine Arbeit an, aber ob sie uns erfüllt, liegt an Gottes Segen. Ob wir gerne dahin gehen, ob wir das mit Leidenschaft machen. Wir spenden Geld, aber ob es beim richtigen Empfänger ankommt, ist Gottes Segen. Und deswegen kommt immer dieser Mehrwert drauf, dass Gott sagt, wenn du das tust, wenn du verstehst, dass ich den richtigen Plan habe, dann wirst du merken, dass ich das segnen werde. Dann werde ich was dazu tun, was du nicht kannst. Ergänzt das doch vielleicht in euren Gedanken für euer Leben. Und dann kommen wir zum dritten Teil. Dann kommen wir zu einem Wort, was man fast gar nicht mehr benutzt. Frömmigkeit. Ist jemand heute Morgen da, der fromm ist? Würde man jetzt gar nicht so ja schreien. Ich glaube aber schon. Aber der Begriff ist so veraltet, so uncool, nicht mehr zeitgemäß. Da hat die neue deutsche Sprache wahrscheinlich andere Begriffe für. Aber Jakobus versucht zu sagen, wenn du als Christ bist, dann leb in der richtigen Frömmigkeit. Denn falsche Frömmigkeit ist Religiosität. Hat nichts mit einem lebendigen Gott zu tun. Fromm funktioniert nicht, wenn nicht Taten und Worte zusammengehören. Täusch dich einfach nicht, steht hier in Vers 26. Fromm sein und seine Zunge nicht im Zaum halten, passt nicht zusammen. Es passt nur in dieser Logik zusammen, dass wir erkennen, jawohl, das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wille für mein Leben. Und wie sieht das ganz praktisch aus, würde man jetzt gleich schreien. Wie soll man das denn wirklich machen? Da gibt es einen Vers hier, der das beschreibt. Witwen und Waisen, so heißt es in Vers 27, die in Not sind, zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen lassen. Das ist wirkliche Frömmigkeit. Witwen und Waisen zu helfen. Ist das die einzige Aufgabe? Jakobus beschreibt hier eine Zielgruppe, Menschen, die nicht für sich selber sorgen konnten zu der damaligen Zeit. Wer damals Witwe geworden ist oder Waise als Kind auf die Welt kam und keine Eltern hatte, war nicht versorgt. Viele davon sind einfach gestorben, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Hier geht es also nicht um den Berufsstand oder um die Situation, Witwe zu sein oder Waise zu sein, sondern man fällt aus allen sozialen Raster raus. Und Jakobus sagt, eure wirkliche Frömmigkeit besteht darin, diese Menschen im Blick zu haben, die durch das Raster fallen, die eben alleine sind, die nicht alleine nicht klarkommen, die nicht versorgt sind. Vielleicht sind es Obdachlose, vielleicht sind es Straftäter, wer auch immer, wer nicht mehr in unsere Gesellschaft passt. Die scheint der Jakobus hier im Blick zu haben und sagt ihm, stellt euch vor, wenn bei ihnen eure Frömmigkeit ankommt, dann könnt ihr euch wirklich fromm nennen. Weil ihr hier etwas tut, was andere nicht machen. Weil ihr hier etwas tut, was wirklich fromm ist. Vielleicht ist das die Herausforderung heutzutage auch für Gemeinden an sich, vielleicht auch für unseren Bund, immer wieder darüber nachzudenken, wofür ist Gemeinde eigentlich am Ort da? Nur, dass sonntags Gottesdienst stattfindet? Ja, auch. Aber was ist Montag bis Samstag? Wer ist hier in eurer Umgebung, der Hilfe braucht? Wen könntet ihr einladen, der Gottes Wort braucht, um mit seinem Leben wieder in die Spur zu kommen? Wir hatten jetzt wieder Zeugnisse bei uns und ich war ganz überrascht, erschrocken, dass zwei junge Mädchen, junge Frauen, eine 21, die andere 23, davon berichtet, dass sie schon Selbstmordgedanken hatte. Und ich denke, boah, wie früh ist das denn? Dass ein junger Mensch, der gerade ins Leben startet, schon eine Situation hatte, dass er an Selbstmord denken musste. Das sind die Personen, denen wir begegnen sollen, für die Gottes Wort genau das ist, was sie brauchen, nämlich eine Perspektive. Und Jakobus sagt, kümmert euch um die und macht es nicht so, wie die Welt es macht. Wie macht es denn die Welt? Die feiert die Gewinner. Vor ein paar Wochen war im Fernsehen Golden Globe Verleihung, Oscar Verleihung, wie sie alle heißen. Da sind nur Gewinner da. Da sind nur Menschen, bei denen alles gut läuft. Da sind nur Menschen, die alles perfekt machen. So ein Quatsch. Bei der Golden Globe Verleihung habe ich neulich gehört, dass eine chinesische Schauspielerin oder Filmregisseurin aufgestanden ist und dem ganzen Publikum, den ganzen Schauspielern, denen saßen, sagte, jawohl, ihr seid Schauspieler, das ist euer Beruf. Aber im echten Leben solltet ihr die Wahrheit sagen. Solltet ihr sagen, wo es euch schlecht geht. Und wir wissen, wie viele davon alkoholsüchtig, drogensüchtig sind und. Und genau hier sagt Jakob, macht es nicht, wie die Welt es macht. Feiert nicht nur die Gewinner, die scheinbar guten Leute, sondern seid ehrlich zueinander, bekennt das, wo es euch schlecht geht. Seid keine Schauspieler, wenn ihr zusammenkommt, sondern wenn ihr im Hauskreis, in der Bibelstunde, zu Gebetszeiten zusammenkommt, dann seid ehrlich miteinander und sagt, wo euch der Schuh drückt, was euch schwerfällt. Vielleicht ist es ein Bibelvers, den man nicht versteht, oder. Jakobus will ja versuchen, nach wie vor Alltagsevangelium zu schaffen. Und er sagt, so funktioniert der Alltag am besten, wenn ich ehrlich bin und nicht Schauspieler. Wenn ich das höre, was Gott sagt und es in die Tat umsetze. Erst zuhören, dann reden, dann handeln. Dann wird es tatsächlich so, wie Jakobus sich den Glaube im Alltag vorstellt. Und ist das jetzt wieder eine Predigt, wo ihr denkt, boah, jetzt fordert Gott schon wieder was von mir. Was soll ich denn noch alles machen? Manchmal ist das so, wenn man regelmäßig Predigten sich anhört. Das noch und immer noch ein Anspruch mehr. Aber Jakobus macht hier deutlich im letzten Vers, im Vers 27, wir denken, wir dienen den Menschen damit. Nein, wir dienen Gott damit. Wenn wir so leben, ist es gar kein Anspruch, der so schwer fällt, sondern es ist unser Anspruch, Gott zu dienen. Jakobus sagt, wenn ihr das so macht, dann macht ihr das nicht für euch und nicht für die Menschen und ihr müsst nicht anfangen zu zählen, wie oft das funktioniert und so weiter, sondern ihr macht das, weil ihr mir dient. Wir dienen Gott damit. Das ist wirkliche Frömmigkeit. Und Religion, die nur aus moralischen Regeln besteht, hat halt nichts bei Jakobus mit dem praktischen Christsein zu tun, sondern es muss runtergebrochen werden auf den Alltag, auf Mitgefühl, auf Empathie. Und wenn man jetzt nochmal an den IKEA-Schrank denkt, versucht den doch mal aufzubauen ohne Anleitung. Ich habe ein paar Handzeichen gesehen, vielleicht schafft das auch jemand. Ich würde es nicht schaffen. Ich muss mich ganz klar Schritt für Schritt durch diese Anleitung kämpfen. Und dann funktioniert es und dann steht der Schrank auch klasse. Und dann wackelt er auch nicht. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch hier mit Jakobus, der eigentlich einfache Worte sagt, hört gut zu, was einer sagt, hört gut zu, was Gott euch sagt, überlegt es, redet darüber, langsam, nachdenklich, passend. Und übersetzt das in euren Alltag nicht wie die Welt, so überflächenmäßig, überfliegend, sondern tatsächlich für die Menschen, die euch im Alltag betreffen. Die euch treffen, mit denen ihr zu tun habt, ob es Schulfreunde sind, ob es Arbeitskollegen sind, ob es Nachbarn sind, ob es Freunde, Bekannte sind. Nehmt die mit rein in das, was euren Glauben ausmacht. Und dann dient ihr mir. Dann tut ihr das, weil ihr Christen seid, Nachfolger. Ich wünsche uns das für die kommende Woche, dass es einfach gelingt, vielleicht an einer Stelle das so bewusst wahrzunehmen, Hörer und Täter zu sein und zu merken, und Gott wird es segnen. Amen.